Ja, ich darf Sie auch nochmal ganz herzlich begrüßen. Ich war dankbar für die Anfrage. Wir waren ja auch in den letzten Jahren immer wieder mal Teil. Insofern das schön, auch sozusagen an der Stelle mit begleiten zu können. Und ich wurde gebeten, so eine kleine Einschätzung zu geben, wo stehen wir gerade nach und mitten im zweiten Lockdown. Jetzt gibt es ja zumindest die Perspektive, dass es besser wird. Wir hoffen alle. Und ich werde es mir natürlich nicht nehmen lassen, am Ende auch nochmal das Fenster aufzumachen, wo geht eigentlich die Reise hin oder was erwartet uns. Und ich hoffe, ihr und sie verzeiht mir, wenn ich an der einen oder anderen Stelle nicht nur ein optimistisches Bild male, weil ich glaube, es gibt genug Anlass, dass wir uns auch sehr ernst in die Augen gucken müssen und uns die Frage stellen, wie wir auf Tendenzen, die uns von außen sozusagen oder auf uns einwirken, wie wir auf die auch reagieren können. Ich erspare Ihnen und euch nochmal eine Einführung in den Fachverband. Das ist alles Teil der Präsentation, die Sie dann auch bekommen. Sei nur sofern gesagt, wir sind natürlich immer offen, wenn es Anfragen, Rückfragen, Gesprächsbedarfe gibt, dann gerne einfach anrufen. Das machen wir gerne auf einem kurzen Weg. Ich würde euch gern mitnehmen. Ich bleibe jetzt einfach mal beim höflichen und wertschätzenden euch und du. Ich hoffe, das ist in Ordnung. In eine Zeit, in der Corona immer noch irgendwie ein sehr angenehmes Wort war, wo wir vielleicht eher an Geselligkeit und Miteinander gedacht haben und wo Bilder wie diese uns vielleicht in unserem pädagogischen Ich eher entzückt haben und wir uns gefreut haben über das Zusammensein von jungen Menschen und uns nicht gefragt haben, warum tragen die keine Maske und warum sind die so eng auf einem Raum zusammen. Das war eine Zeit, und jetzt beginnt quasi schon der unseriöse Teil meiner Präsentation, weil ich versuche, junge Menschen auf einer Folie zusammenzufassen. Ihnen ist allen klar, euch ist allen klar, dass das nicht funktionieren kann. Ich versuche nur einen kleinen Einblick zu geben und ihr nutzt bitte die Gelegenheit, das auch nochmal abzugleichen mit den Erfahrungen, die ihr mit eurer Zielgruppe macht und mit den jungen Menschen, mit denen ihr arbeitet. Aber wenn man die Shell-Studie ein Stück weit Glauben schenken kann, dann waren junge Menschen im Mainstream gewissermaßen ausgezeichnet durch ein politisches Engagement, das sich vielleicht ein bisschen anders ausgedrückt hat, als wir das immer in der Vergangenheit oder in den letzten Jahrzehnten erwartet haben, nämlich dass junge Menschen Mitglied werden von Organisationen, von Verbänden und politischen Initiativen. Sie waren sehr viel spontaner, kreativer, engagierter, was so kurzfristige Aktionsformate sozusagen anging. Wir erinnern uns an Fridays for Future, das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, ganz relevant. Und auch Demokratie, Europa stehen quasi im Mittelpunkt des Denkens junger Menschen. Junge Menschen verstehen sich wesentlich stärker als junge Europäerinnen, als Europäer, als das viele Generationen sozusagen schon davor gemacht haben. Und gleichzeitig, und das ist so ein bisschen das, was auch unabhängig von Corona schon angefangen hatte, beginnt dieser eigentlich allseits gültige Generationsvertrag langsam ins Bröckeln zu geraten, nämlich die Tatsache, dass wir eigentlich ja immer der nächstfolgenden Generation versprochen haben, es wird besser, besser als es jetzt ist. Und wenn man Umfragen Glauben schenken kann, dann bröckelt das. Junge Menschen blicken auch mit gewissen Ängsten und Sorgen in die Zukunft. Sie schauen auf den Klimawandel, auf Umweltverschmutzung, sie sehen die Aufrüstung von Industrienationen und befürchten, dass einfach auch eine zunehmende Kriegsgefahr herrscht. Dazu kommen noch Phänomene, je nach Konstrukt, was sie sozusagen selber gern nutzen wollen, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder pauschalisierende Ablehnungskonstruktion. Also einfach die Frage, wie leben wir in unserer Gesellschaft zusammen? Das waren so Themen, die wir, glaube ich, auch gut nachverfolgen konnten in unseren Rollen und in unseren Haltungen. Und daneben, um das auch noch mit aufzugreifen, malt die Shell-Studie ein relativ konservatives Bild von jungen Menschen, die sich nach einer soliden Grundausbildung sehnen, die die Hoffnung haben, mit einem guten Schulabschluss möglichst selbstentscheidend einen Beruf erwählen zu können, der ihnen auch die Freiräume bietet, die man im Erwachsenenleben halt so genießen möchte. Und mit Blick auf die Internetaktivitäten oder die digitalen Aktivitäten stand im Vordergrund immer noch die Unterhaltung. Also Plattformen wie YouTube, Netflix beginnend, auch wenn der Boom dann nochmal ein bisschen später kam, aber alle solche Geschichten dienten in erster Linie der Unterhaltung und noch nicht, wie wir das dann heute erfahren oder erleben, auch zu Bildungs- und Qualifizierungszwecken. Zwecken. Was hat uns beschäftigt in dieser Zeit, also noch vor Corona? Und mit uns meine ich Fachkräfte und Träger, insgesamt die Fachwelt. Ich versuche das mal zusammenzufassen und habe mir auch noch mal getraut, einen Blick in die letzten Veranstaltungsprogramme hier von dem Fachtag zu werfen. Und ich glaube, ich male kein allzu schlechtes Bild, wenn ich sage, gerade im Osten der Republik zeichnet sich Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit häufiger noch durch prekäre Anstellungs- und Beschäftigungsverhältnisse aus als in vielen anderen Teilen Deutschlands. Es gibt natürlich glücklicherweise auch positive Gegenbeispiele, aber im Querschnitt quasi gucken wir doch manchmal auch sehr kritisch drauf, müssen Fachkräfte sehr darum bemüht sind, sich finanzielle Spielräume zu erarbeiten, zu erwirtschaften, Projektanträge zu schreiben, Mikroprojektanträge, einfach nur um eigentlich das, was wir als Regelstruktur bezeichnen, auch tatsächlich umsetzen zu können. Und das ist ein Teil der Realität, dass Fachkräfte sich schon, weil es die Möglichkeiten einfach gibt, wesentlich familienfreundlichere und attraktivere Arbeitsfelder aussuchen und wir leider auch eine Abwanderung aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Teilen erleben müssen. Und wir haben uns auch hier im Rahmen dieses Fachtags immer wieder gefragt, wie können wir das stärken, das Arbeitsfeld, die Jugendarbeit insgesamt durch Maßnahmen der Lobbyarbeit, wie kann man Jugendhilfeausschüsse einbeziehen, wie können die Instrumente der Jugendförderplanung genutzt werden und wie können letztlich auch junge Menschen selbst beteiligt werden und in die Lage versetzt werden, dass die sozusagen an den Strukturen mitwirken, die sie auch berühren. Das ist ein ganz groben Querschnitt, was uns vor Corona bewegt hat. Und dann kam die Zeit, wir erinnern uns, in der es auf einmal Mangelwaren gab. Und das war bei manchen überhaupt der erste Berührungspunkt, zu merken, dass hier passiert irgendwas, weil die persönlichen Kontakte vielleicht oder das im persönlichen Umfeld noch nicht allzu viele Menschen direkt betroffen waren. Das hat sich natürlich jetzt mittlerweile auch schon verändert. Wir haben uns alle daran gewöhnt, Masken zu tragen und stellen fest, man kann sie sogar länger tragen als 10 Minuten und versuchten, und das ist natürlich, ihr erinnert euch alle zurück, auch eine Zeit gewesen, in der wir versucht haben, sehr kurzfristig und schnell auf bestimmte Sachen zu reagieren. Schon in dieser Zeit, und wir müssen uns nochmal vor Augen führen, die Zeit des ersten Lockdowns war nur halb so lang wie die Zeit des Lockdowns, die wir jetzt schon durchmachen. Und schon in dieser Zeit sind Beiträge von jungen Menschen veröffentlicht worden, wie dieser hier. Ich kann den nur ins Herz legen, guckt ihn euch nochmal an, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Das ist ein Kurzfilm, den eine Schülerin erstellt hat im Rahmen eines Schulprojekts. Sie beschreibt damit ihre Corona, ihre Lockdown-Zeit. Man sieht das Zimmer, wie das geschmückt ist mit Fotos von Freunden, mit Urkunden. Man sieht, dass sie im Leben stand, dass sie alle Sachen sozusagen genossen hat, die das Jugendalter so hergibt, und auf einmal ist Lockdown und ihr einziger Alltag besteht darin, dass sie versucht, den schulischen Aufgaben hinterherzurennen, die per E-Mail reingeflattert kommen, die über die Schulcloud veröffentlicht werden. Das Einzige, was sich sozusagen ändert, sind die Bücher, die vielleicht mal auf dem Bett liegen. Das sind die Post-its hinten an der Wand, weil sich die Aufgaben verschieben. Das ist die Kleidung, die Tag für Tag natürlich wechselt, aber ihr Alltag bleibt. Und sie verzweifelt zunehmend darüber. Man merkt also mit jedem Tag mehr, verändert sich ihre Mimik und ihre ganze Haltung. Es ist, ich finde, natürlich sehr emotional dargestellt. Das ist nur ein Auszug, aber es ist Teil der Lebensrealität, den junge Menschen durchmachen. Und dieses Gefühl, dass sie am stärksten mit betroffen sind von den ganzen Einschränkungen, weil sie eben nicht mehr in den normalen Alltag haben, den sie gewohnt waren. Zu dieser Zukunftsproblematisierung, also schon zu dieser Tatsache zu wissen, dass die Zukunft möglicherweise mehr Herausforderungen für mich parat hat als die Gegenwart, kommt jetzt noch eine Gegenwartsproblematisierung dazu. Junge Menschen sorgen sich auf einmal um die Gesundheit der Familie, nehmen sich selbst als Gefährder wahr, weil sie nun befürchten müssen, wenn sie den sozialen Kontakt zu ihrer Familie suchen, selbst noch sozusagen als Risiko wahrgenommen zu werden. Sie betreiben Social Distancing. Wir haben das erlebt, dass insgesamt die Bereitschaft unter jungen Menschen relativ hoch war, die Maßnahmen mitzutragen. Natürlich mit Ausnahmen und auch Ausnahmen, die uns sozusagen in unserem Arbeitsfeld oft begegnen. Aber die JUKO, also die Studie, Jugendstudie der Uni Hildesheim, belegt es sozusagen nochmal, dass junge Menschen bemüht sind, diesen verantwortungsvollen Umgang auch zu praktizieren, sich aber gleichzeitig auch in einer Rollenreduzierung sehen. Und das ist auch nichts Neues, das kennt ihr alle. Junge Menschen nehmen sich nur noch als Schülerinnen und Schüler wahr, nur noch als Teil eines möglichst verantwortungsvollen Handelns. Und dabei, und das wird schon wesentlich deutlich, Sie wollen beteiligt werden in Entscheidungen, die sie berühren, die sie betreffen. Sie haben selber auch Ideen, sich einzubringen und würden das gerne auch umsetzen. Und wir müssen eigentlich feststellen, schon vorher und zu diesem Zeitpunkt umso mehr, junge Menschen, Kinder und Jugendliche haben eine extrem schwache Lobby, trotz vieler Strukturen, trotz vieler Verbände und Initiativen, die es sich auf die Fahne geschrieben haben, aber einfach nicht wirklich etwas dagegen setzen können. Ja, was hat uns auf der Fachebene bewegt? Natürlich das Thema Digitalisierung stand ganz oben. Da war auch ein Teil der Bitte, dass ich nochmal einen kurzen Einblick gebe in die Befragung, die wir gemacht haben, zusammen mit dem LMB, komme ich gleich zu, Gesundheitsförderung. Und zumindest für diesen Auszug der Pandemie, für diesen Auszug der krassen Einschränkungen, die wir erlebt haben, waren wir auch, ich sag mal, zugegeben glücklich über den Umstand, dass die Zuwendungen in der Regel weitergelaufen sind und der Großteil aller Angebote der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit nicht in Frage gestellt wurde, sondern tatsächlich weiterlaufen konnte, nicht auf SODEC oder andere Instrumente sozusagen zurückgreifen musste und auch Kurzarbeit eher ein seltenes Phänomen war in den meisten Reihen unserer Innung. Wie gesagt, das betrifft aber natürlich diesen Zeitraum der Pandemie. Wir sind gespannt, wie sich das sozusagen in den nächsten Monaten und Jahren dann noch weiterentwickelt. Und der Abzug von Fachkräften aus der Jugendarbeit in andere Bereiche, den gab es. Und das war aber in weiten Teilen einfach auch ein einvernehmliches Vorgehen. Insofern würde ich das hier an der Stelle auch gar nicht werten wollen, sondern tatsächlich auch als eine ganz freie Möglichkeit darstellen. Kurzen Einblick, wie ist das gelaufen mit der digitalen Jugendarbeit? Ich erzähle ja nichts Neues, wenn ich sage, wir haben bis dato wahrscheinlich die digitalen Angebote eher genutzt, um selber zu partizipieren, also um Teil der jugendlichen Lebenswelten zu sein. Aber die Masse an Angeboten, wo man als Jugendarbeit tatsächlich als Produzent sozusagen auftritt und junge Menschen daran beteiligt, war eher noch gering. Insofern galt es, sehr schnell Umstrukturierungsmaßnahmen zu treffen. Und wir haben, und das muss man immer noch wirklich im Blick behalten, wir haben diese Abfrage gemacht im Zeitraum Ende April bis Anfang Mai. Da war dieser Prozess einen Monat in Gang. Also wenn wir diese Abfrage jetzt nochmal machen würden, sähe das natürlich nochmal anders aus. Trotzdem, glaube ich, gibt es ein, zwei Aussagen, die wir daraus auch für heute noch gültig nutzen können. Wir hatten 166 Rückmeldungen, da waren wir ganz dankbar, weil wir glauben, dass das natürlich das Bild umso mehr vervollständigt. Und ich mache nur die Folie. Es gibt unzählige viele Folien, die man hätte bringen kann. Aber ich konzentriere mich auf diese eine Grafik, um zwei Dinge deutlich zu machen. Zum einen haben wir es ganz banal gesagt geschafft. Also Fachkräfte haben geliefert. Sie haben Strukturen in der Kürze versucht auf die Reihe gekriegt, mit der sie grundsätzliche Strukturen anbieten konnten. Das heißt Unterstützung, Beratung, Begleitung, alles, was individuell und personenorientiert war, war weiterhin möglich. Natürlich mit Abstufungen. Viele, die in der Anstellungschaft von Kommunen sind oder die vielleicht an der Infrastruktur der Schulen hängen, die haben gemerkt, dass es noch ein bisschen langatmiger ist als vielleicht in der offenen Jugendarbeit. Aber insgesamt konnten also grundsätzliche Strukturen aufrechterhalten werden. Aber, und die Erfahrung haben wir auch gemacht, das bedeutet nicht gleichzeitig, dass das Angebot auch von allen jungen Menschen gleichermaßen genutzt und tatsächlich auch intensiv für sich genutzt wurde. Also die Range, die Bandbreite ist enorm groß in der Frage, ist es überhaupt gelungen, die bisherigen Kontakte zu erreichen? Kann es gelingen, neue Kontakte zu erreichen? Da gab es positive wie negative Beispiele. Und wir müssen am Ende einfach uns eingestehen, zu diesem Zeitpunkt, und ich glaube, das merken wir mittlerweile immer mehr, das Digitale ist der Versuch, etwas auf die Reihe zu kriegen oder etwas Alternatives anzubieten. Es ist aber in keinem Fall ein adäquater Ersatz für das soziale Miteinander, was wir alle nicht nur in der Jugendarbeit, sondern einfach auch im persönlichen Dingen brauchen und uns wünschen. Insofern sind wir dankbar für alle Formate, die sozusagen gelaufen sind. Aber ich glaube, ich spreche für alle und ich hoffe auch die Medienpädagogen unter euch, wenn ich sage, wir sehnen uns natürlich trotzdem auch nach den real-analogen Angeboten. Ich belasse es bei dieser einen Begrenzung. Es gibt ein Positionspapier, was wir mit dem Landesfachverband Medienbildung zusammen dann herausgebracht haben. Das können Sie gerne nochmal nachlesen. Das, alles, was hier so unterstrichen ist, sind immer Verlinkungen, sodass Sie das dann im Nachgang auch nochmal nachvollziehen können. und ihr. So, wir gehen dann also ein Stück weiter. Wir lassen den Sommer hinter uns, den Sommer, den wir wahrscheinlich alle genossen haben, kommen in den Oktober rein. Es wurde eine Studie der DRK veröffentlicht, die zu dem absolut überraschenden Ergebnis gekommen ist: Junge Menschen verbringen auf einmal mehr Zeit im Internet. Guck an. Wir haben sie ja förmlich dazu gedrungen, auf allen Ebenen genau das zu tun. Täglich mehr als eine Stunde, also eine Stunde mehr als noch vor Corona, wird mit Spielen verbracht. 30% mehr Zeit am Wochenende, einfach nur, um Zeit zu verbringen, ja, zu daddeln, heißt es hier. Und ich will mich gar nicht auf die Auswirkungen im medialen Bereich konzentrieren. Da hole ich mir nur Hass und Häme, wenn ich das sozusagen vor Medienpädagogen mache. Aber ich will deutlich machen, dass das natürlich Zeit ist, die vorher für was anderes verwendet wurde. Eine Stunde, die vorher möglicherweise in sozialen Austausch miteinander verbracht wurde, die man sich draußen aktiv bewegt hat und. Es wäre natürlich irrsinnig zu glauben, dass das keine Auswirkungen auf die Lebensrealitäten junger Menschen hat. Und wir sind im November dann zumindest in der offenen Jugendarbeit, die sich an über 14-Jährige richtet, wieder in den Lockdown gegangen und konnten nur von außen beobachten, was da so passiert. Waren übrigens bundesweit eine der Vorreiter im negativen Sinne. Also nicht alle Bundesländer waren so schnell dabei, die Jugendeinrichtung zu schließen. Manche haben es bis heute auch nicht gemacht in der Form. Das hat uns die Chance gegeben zu sehen, was passiert gerade alles und das wirklich mit Hochachtung gegenüber euch und allen anderen Kolleginnen und Kollegen, die also alternative Formen aufgebaut haben. Und damit meine ich nicht nur, wenn auch natürlich mit inbegriffen die digitalen Angebote, wo ganz viele neue Produkte entstanden sind, die es vorher einfach nicht gab, aber auch der Versuch, wirklich kreativ zu werden und zu überlegen, wie kann ich trotz Einschränkungen und trotz Kontaktbeschränkungen auch andere Formen finden. Wir haben dazu seit diesem Jahr den Fonds Rückhalt veröffentlicht und freuen uns auch weiterhin über Bewerbungen und sammeln zeitgleich Spenden, sodass wir dann immer, wenn wir die Spendensumme zusammen haben, das auch entsprechend auszeichnen können. Und dann kommen wir ins neue Jahr und wir müssen erleben, dass das öffentliche Interesse an der große Hoffnungsschimmer der Impfstrategie, Sie sehen es an den Bildern, ihr seht es, sich natürlich nicht, also natürlich in Anführungszeichen, nicht an junge Menschen richtet. Warum auch? Weil für junge Menschen gibt es noch nicht mal einen Impfstoff. Das heißt, das Gefühl entsteht, dass sie noch gar kein Teil der Lockerungsstrategien sind, wenn auch gleich natürlich Schule und Kita immer stark im Gespräch sind und auch jetzt in Aussicht stehen, so ist aber das ganz gesamte Lebensumfeld und die Persönlichkeit nicht im ganzheitlichen Sinne sozusagen betroffen. Junge Menschen müssen weiterhin das Gefühl haben, als Gefährder wahrgenommen zu werden, weil sie die Letzten sind, die noch nicht mal Teil der Impfstrategie sind. Es kommt sowas wie ich nenne es mal Perspektivlosigkeit. Das ist natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen. Sie werden alle junge Menschen kennen, die vielleicht ein bisschen besser mit der Situation klarkommen. Und dann gibt es Menschen, die genau davon ganz stark betroffen sind. Aber um es mit einem persönlichen Beispiel zu untermauern, meine Schwester ist 16 Jahre alt, die macht jetzt zweimal die Woche das Bad sauber. Meine Mutter hat sie angesprochen, gesagt, was machst du denn schon wieder das Bad sauber? Sie sagt, naja, was soll ich denn sonst machen? Ja, und es gibt, glaube ich, einen Einblick in dieses Gefühl, ich habe keine Alternativen. Ich bin nur noch an dem einen Ort und sehe mich sozusagen dieser Situation ausgesetzt. Und die Jugendstudie, die jetzt im Dezember auch nochmal als Folgestudie von der Uni Hildesheim veröffentlicht wurde, untermalt auch weiterhin alle Entscheidungen, alle jugendrelevanten Entscheidungen bleiben ohne Beteiligung junger Menschen. Es ist allenfalls ein Lippenbekenntnis. Wir Träger und Fachkräfte haben uns ein Stück weit eingespielt. Wir haben Übungen in den Videokonferenzen. Wir haben schon eigene Verhaltensmuster entwickelt, wie wir sozusagen damit umgehen. Ich glaube, wir sind so weit, dass wir bestimmte Themen auch unabhängig von Corona weitertragen. Da hat auch die Veröffentlichung des 16. Kinder- und Jugendberichts durchaus dazu beigetragen. Und ich will jetzt schon dafür werben, sich mit dem auseinanderzusetzen. Er ist ein ganz starkes Plädoyer dafür, offene Jugendarbeit regelstrukturell zu verstehen und auch zu nutzen als Teil der Persönlichkeitsbildung. Also ähnlich wie der 15. Kinder- und Jugendbericht, inhaltlich eine ganz starke Steilvorlage für unsere Angebotsstrukturen. Die SGB-VIII-Reform steht an, ist gerade mitten am Laufen. Es gibt nochmal neue Bundesratsinitiativen. Also da passiert eine ganze Menge, die mehr oder weniger im Schatten von Corona jetzt sozusagen durchgeht. Was uns beschäftigt, ist doch aber eigentlich die Frage, warum hat die Jugendarbeit, und jetzt mache ich es mal fest, an der Bundesebene so eine geringe Lobby? Warum taucht in keinem der Bund- und Länderbeschlüsse und eigentlich auch in den Verlautbarungen Jugendarbeit nicht als relevanter Teil auf, sondern wir lesen es erst als letztes in den dann endgültigen Verordnungen? Und ich will es mal beispielhaft machen, einfach für die Bundesebene, um diesen Eindruck zu vermitteln, dass ich glaube, wir müssen stärker über Vergemeinschaftung nachdenken und stärker noch über eine gemeinsame Lobbystrategie in allen Bereichen. Wenn wir auf Bundesebene gucken, welche Verbände und Organisationen sich für Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit einsetzen, dann ist das eine ungeheure Fülle mit unterschiedlichen Ausprägungen natürlich, mit unterschiedlichen Kapazitäten und natürlich auch mit unterschiedlichen Handlungsfeldern und Spezifika. Aber machen wir uns nichts vor, aus Sicht von politischen Entscheidungsträgerinnen ist das ganze Feld einfach nur Jugendarbeit oder Jugendförderung. Und für manche noch nicht mal unterschieden von Kita und HZE. Also das können wir noch nicht mal voraussetzen. Mitunter haben das noch nicht mal alle in der Kinder- und Jugendhilfe verstanden, welche Teile sozusagen wo angedockt sind. Das heißt, wir müssen, glaube ich, das ist ein bisschen mein persönliches Plädoyer, bitte noch nicht das Logo Fachverband darüber verstehen, aber ich glaube, wir müssen tatsächlich stärker noch als bisher über gemeinsame Strategien nachdenken und auch institutionelle Interessen ein Stück weit zurückstellen. Dann machen wir uns nichts vor. Die Kinder- und Jugendhilfe ist einer der größten Bereiche, Branchen in der Bundesrepublik. 1,1 Millionen Beschäftigte und damit größer als mit 0,873 Millionen Beschäftigten in der Herstellung von Kraftwagenteilen. Und ich überlasse Ihnen mal die Einschätzung, welche dieser Berufsbranchen den größeren Einfluss auf politische Entscheidungen gerade ausübt. Das sollte uns zu denken geben. Nur noch ein paar Aussagen. Ich glaube, ich muss auch langsam zum Ende kommen, damit noch ein bisschen Austausch möglich ist. Wie geht es weiter? Und ich will noch mal kurz den 16 Kinder- und Jugendbericht aufgreifen, denn er gibt uns eigentlich genau die Steilvorlage, die es braucht. Denn er versteht ganz klar die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe auch als Teil politischer Bildung, als Orte, wo Demokratie erfahren wird und umgesetzt wird. Und er formuliert sehr deutlich, weg von der Projektitis, also weg von projektbezogenen Maßnahmen, die der Bund ausschüttet und versucht, irgendwelche Programme aufzusetzen. Wir brauchen langfristig und regelstrukturell sichergestellte Angebote und vor allen Dingen Angebote, die sich dann auch als Teil der politischen Bildung verstehen. Und damit meinen wir nicht nur Extremismus und Radikalisierungsprävention, also politische Bildung ist nicht nur dann, wenn es um Rechtsextremismus geht, sondern tatsächlich als Gesamtaufgabe, wie vermitteln wir Demokratie in unseren eigenen Angebotsstrukturen. Das ist ein eigenes Thema, hochspannend, aber ich will dafür jetzt schon mal Werbung machen und vor allen Dingen dafür plädieren, lasst uns den 16 Kinder- und Jugendbericht tatsächlich nutzen, um auch damit Lobbyarbeit auf allen Ebenen zu betreiben. Dazu kommen noch ein paar externe Tendenzen und die sehen tatsächlich alles andere als rosig aus. Wir haben die SGB-VIII-Reform, die in weiten Teilen sehr positiv ist. Also wir erleben einen Ausbau von individuellen Rechtsansprüchen, gerade was Hilfen für junge Volljährige angeht. Wunderbar, dass das endlich kommt, war lange überfällig. Aber wir müssen uns vor Augen halten, dass dieser Ausbau von individuellen Rechtsansprüchen in Verbindung mit der Inklusion, die jetzt sozusagen überschwappt, zu zusätzlichen Finanzbedarfen führt und dass diese zusätzlichen Finanzbedarfe Vorrang haben vor den objektivrechtlichen Verpflichtungen, zu denen wir als Jugendarbeit einfach gehören. Und es entsteht eine Konkurrenzsituation, der wir, glaube ich persönlich, erstmal noch nicht so schnell gewachsen sind. Und auch wenn der Ganztagsrechtsanspruch noch nicht Teil der jetzigen SGB-VIII-Reform ist, so ist er in Planung, der Ausbau geht voran und es ist das langfristige Ziel, auch die Ganztagsbetreuung sozusagen mit einem individuellen Rechtsanspruch zu untermauern. Hinzu kommen politische Einflussnahmen, immer wieder der Versuch, Jugendarbeit zu diskreditieren und zumindest die öffentliche Debatte auch ein Stück weit nach rechts außen zu verschieben. Und auch das ist Teil der Realität der nächsten Jahre. Olaf Scholz spricht von 10 Jahren. Dann haben wir die großen Soforthilfen wieder eingespart. Aber 10 Jahre Einsparung heißt auch wirklich Einsparung, weil das, was an Geld geflossen ist, ist eine Unsumme, die wir uns, glaube ich, nicht vorstellen können. Und das wird dazu führen, dass der Bund Schwierigkeiten haben wird. Es führt jetzt schon dazu, dass das Land überlegt, an den Kinder- und Jugendplan heranzugehen. Und es wird zwangsläufig auch dazu führen, dass die Kommunen weniger Geld haben, weil natürlich Firmen weggegangen sind, Firmen das nicht ausgehalten haben. Es ist, um das ganz nüchtern zu sagen, erstmal keine rosige Aussicht. Das soll uns aber nicht demotivieren. Also nicht demotivieren im Sinne von bitte jetzt schnell das sinkende Boot verlassen, sondern ich glaube, das ist der Anlass, auch zusammen mit Instrumenten wie dem 16 Kinder- und Jugendbericht nochmal sehr stark für das eigene Arbeitsfeld zu werben. Wir werden wahrscheinlich diesem strukturellen Abbau ein Stück weit entgegenstehen, denn selbst dann, wenn die Mittel gleich bleiben, also selbst wenn die Kommunen sozusagen die Finanzmittel sichern können, die jetzt im Haushalt drin sind, bedeutet das doch real tatsächlich einen Abbau, weil die Kosten steigen und weil wir sozusagen dem nicht standhalten können. Wir müssen also uns weiterhin über Qualität Gedanken machen. Bis zu welchem Punkt können wir etwas verkraften und wann müssen wir auch wirklich die Reißleine ziehen und nach außen zu verstehen geben, das lassen wir nicht mit uns machen. Das funktioniert einfach fachlich nicht. Und auf einer ganz praktischen und pädagogischen Ebene, und da bin ich total gespannt, wie sich das auswirken wird. Wir haben jetzt schon veränderte Arbeitsprinzipien. Das Offen in offene Kinder- und Jugendarbeit ist schon lange nicht mehr so offen, seit wir angefangen haben, Teilnahmelisten auszulegen und klar machen zu können, ihr könnt hier nur rein, wenn ihr euch sozusagen einmal preisgebt. Wir werden wahrscheinlich darüber nachdenken müssen, wie wir die Zusammenarbeit von verschiedenen Handlungsfeldern nochmal intensivieren, ohne die zusammenzulegen. Ja? Aber wir müssen zumindest deutlich mehr Synergien schaffen, als wir es bisher gemacht haben, um auch da bestimmte Entwicklungen, sage ich mal, abfedern zu können. Und nicht zuletzt auch uns die Frage stellen, was für Auswirkungen hat der 18a beispielsweise auf unsere Rolle als Jugendarbeit? Aber das ist Teil gleich des nächsten Inputs, deswegen kann ich das ein Stück weit überspringen. Und ich würde gerne dafür plädieren, dass wir diese Punkte ein Stück weit stärker uns nochmal auf die Agenda setzen und damit wirklich aktiv politische Arbeit betreiben. Wir stärken Kinder und Jugendliche in der Ausübung ihrer verfassungsmäßigen Rechte. Das ist ein ungeheurer Zugewinn, den wir bekommen haben durch den 18a und auch durch die Aufnahme der Kinderrechte, wenn vielleicht auch nicht in dem Umfang, wie vielleicht erhofft. Und wir müssen, auch das wird Teil meines Erachtens zumindest unserer zukünftigen Realität sein, noch stärker als bisher sozial benachteiligte junge Menschen in den Blick nehmen, denn das hat die Pandemie gezeigt. Sie wurden noch mal weiter verstärkt, noch mal weiter benachteiligt und Probleme, die sich vorher angedeutet haben, sind jetzt also, wir sprechen immer so schön von dem Brennglas, das haben Sie wahrscheinlich auch schon mehrfach gehört, irgendwie zutage gekommen. Vielleicht ist es, und das kann eine Anregung sein, da bin ich sehr gespannt auf euren Austausch, auf eure Ideen. Aber vielleicht kann es eine Anregung sein, dass wir uns stärker auch an den Initiativen in anderen Ländern orientieren und gucken, was die im Bereich des freiwilligen Engagements machen und wie sie junge Menschen tatsächlich einbeziehen in eine verbindliche Mitarbeit im Rahmen von Jugendarbeit, von Jugendhilfeangeboten. Vielleicht ist das ein Bereich, den wir einfach bisher noch nicht weit genug ausgebaut haben und den wir intensivieren können. Und das Gleiche gilt, und da bin ich natürlich in meiner Funktion schon dazu angehalten, dazu aufzurufen, aber ich glaube, dass das tatsächlich umso nötiger ist. Wir müssen Lobbyarbeit wesentlich stärker begreifen, auch zum Selbstverständnis der eigenen praktischen Arbeit machen und das Ganze koordiniert auch auf regionaler Ebene, auf überregionaler Ebene, auf Bundesebene, damit wir einfach Strukturen vorhalten können, die jungen Menschen gerade brauchen und die angesichts von vielen gesellschaftlichen Strömungen alles keine neuen Sachen sozusagen einfach nötig sind. Genau. Ich schließe und ich glaube, dann habe ich sogar die halbe Stunde geschafft, noch mit einem Zitat von dem Vorsitzenden der Sachverständigenkommission aus dem 16 Kinder- und Jugendbericht, um nochmal die Bedeutung der politischen Bildung auch im Rahmen unserer Infrastruktur sozusagen aufzuzeigen. Der Hintergrund für das Berichtsthema, also des 16 Kinder- und Jugendberichts, dass demokratische Gesellschaften vor der dauerhaften Herausforderung stehen, Kinder und Jugendliche nicht nur in staatliche und soziale Strukturen zu integrieren, sondern auch ihre Entwicklung als mündige Bürgerinnen und Bürger zu fördern, damit sie ihre Interessen in Politik und Gesellschaft vertreten und diese aktiv mitgestalten können. Und jetzt kommt, das ist der Punkt, an dem wir nämlich stehen. Allerdings wird der dauerhafte Bedarf an politischer Bildung als zentrale Voraussetzung lebendiger, stabiler, dynamischer Demokratien häufig erst dann in dringlicher Weise thematisiert, wenn demokratische Gesellschaften durch krisenhafte Entwicklungen und globale Problemlagen verunsichert, herausgefordert und auch bedroht sind. Diese Bedrohungslage und Gefährdungslage, die wir sehen, birgt für uns ausreichend Argumentationsmaterial, um damit Lobbyarbeit zu betreiben und Kinder- und Jugendpolitik im Sinne unserer Klientel. Besten Dank, und ich bin tatsächlich gespannt auf Anregungen und vor allen Dingen auch auf die Einschätzung. Vielleicht male ich auch das Zukunftsszenario etwas zu düster. Da freue ich mich, wenn die Entwicklung anders aussieht als vielleicht angedroht.